Ein guten Morgen, ein herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Ich vermute mal, dass die wenigsten so früh heute aufstehen mussten. Hoffe, dass ihr alle frisch und munter seid und in voller Erwartung der Dinge, die da kommen werden. Ein Dank vorweg, ein Dank an die ausgezeichnete Begleitung, die ich hier haben durfte in der Vorbereitung, die Gemeinde und vor allem die Organisation offensichtlich auch des Gottesdienstes ist hochprofessionalisiert hier. Und ich bin äußerst positiv, erstaunt über diese tolle Vorbereitung und auch die Durchführung dessen, wie hier also Gottesdienst gestaltet wird. Es ist eine Predigtreihe ja gewesen und so, dass also in den letzten Zeiten ja ihr sehr viel über Krisen gehört habt. Es gab also unterschiedlichste Themen von der Finanzkrise, also wenn es also um das eigene Hab und Gut geht, von Rolf Neuhaus, oder von den Krisen, die einen selbst betreffen oder den Nächsten auch betreffen. Wenn eine Krise ist durch Krankheit und Tod, Glaubenskrisen, wenn es das Fundament des Glaubens wohl betrifft und nun die Krise in der Geschichte. Die Krisen in der Geschichte. Und was liegt da wohl näher da ran, als über die Krisen nachzudenken, die eben halt in Offenbarung beschrieben sind? Und was liegt auch näher, als eben die Offenbarung zur Hand zu nehmen und zu fragen, ja, was schreibt denn und was sagt die Offenbarung über die Krisen? Was kommt auf uns zu? Ich weiß, dass gerade im adventistischen Kontext diese Fragen sehr, sehr gern und auch intensiv gestellt und diskutiert werden. Und manchmal aber, wenn ich dann einen Vortrag halte, befürchte ich manchmal schon, dass ich nicht Leute auch enttäusche, wenn dann am Ende nicht unbedingt diese Darstellung kommt, wie sie vielleicht erwartet wird oder sonst gekannt ist. Ich möchte mit euch einen Text behandeln in der Offenbarung, eben Offenbarung, wo besonders die Frage der Krise behandelt wird, diskutiert wird und einer Lösung auch zugeführt wird. Vielleicht so die Mitte der Offenbarung, das Zentrum. Es ist dieses Kapitel, es ist so ähnlich, wie wenn ein Stein ins Wasser geschmissen wird und dann aus diesem Kapitel heraus sich dann weitere Kreise ziehen. So ähnlich ist es auch mit diesem Kapitel. Kapitel 12 lade ich ein, dass ihr es mit mir gemeinsam aufschlagt. Kapitel 12 der Offenbarung. Und ich vermute mal, dass jeder mal in irgendeiner Form mal etwas über dieses Kapitel gelesen oder gehört hat. Schon die Bildkomposition ist so einprägsam und so durchschlagend gewesen, dass sie ganze Ikonografien von Kirchen und andere Arten von Darstellungsweisen beeinflusst hat. Dieses Bild von der verfolgten Frau in Kapitel 12. Kapitel 12, ich lese es einfach mal erstmal ab Vers 1. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau bekleidet mit der Sonne und der Mond war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Und sie schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen und soll gebären. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel und siehe ein großer feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Diademe hatte und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels fort und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre 1260 Tage, bis dorthin zunächst. Das gesamte Kapitel ist so aufgebaut wie ein Hamburger. Ungewöhnlich, aber so ist es. Das Kapitel beginnt eben mit diesen Versen, die ich gerade gelesen habe, die ersten 6 Verse. Und der Gedanke der Frau und dieses Thema der Verfolgung wird dann nochmal aufgegriffen in Vers 13 bis Vers 17. Das ist der Rahmen. Frau, Verfolgung, auch nochmal am Ende Frau und Verfolgung. Und in die Mitte hinein sozusagen das, was den Bürger ausmacht, das sind die Verse 7 bis 12, wo es also um diesen weiteren Kampf geht, nun aber auf einer himmlischen Ebene zwischen Michael und dem Drachen. Wir haben also 2 unterschiedliche Szenarien, einmal auf der Erde, die Frau und der Drache mit diesem Kind, der aber sogleich auch entrückt wird, und dann auf der anderen Seite ein himmlisches Szenario, ebenfalls eine Krise, ein Kampf, nun zwischen dem Drachen und Michael. Zu Anfang ist eine Krise genannt, ohne dass man überhaupt weiß, was los ist. Es wird noch gar nicht die Ursache benannt, warum eigentlich die Frau verfolgt wird. Es ist einfach eine tolle Frau, offensichtlich hübsch anzusehen, strahlend, hell, und trotzdem wird sie von diesem Drachen verfolgt. Nun müssen wir uns einfach mal versuchen zu vergegenwärtigen, wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Ja. Wenn wir also nur erstmal diese Verse gelesen haben, dann stehen wir vor der Frage, warum eigentlich wird diese Frau verfolgt? Nur ein Nebensatz zu der Bedeutung der Frau. Es ist hier auffällig, wenn man sie ja so gleich versucht auch auszulegen, dass die Gestalt der Frau offensichtlich in sich die Gemeinde personifiziert, die sowohl den Messias, denn das ist wohl auch die Bedeutung des Kindes, Leben schenkt, also gleichsam vorchristliche Bedeutung hat, aber auch danach, nach dem Entrücken des Kindes, eine weitere Existenz hat, sodass es also auch eine nachchristliche Bedeutung hat. Mit anderen Worten, nach der Offenbarung ist die Gemeinde Gottes etwas Ganzheitliches, das sowohl die vorchristliche als auch nachchristliche Zeit umfasst. Diese Trennung, die wir vielleicht so kennen, das Alttestament, der alttestamentliche Bund Israel, der dann verworfen wird, und dann kommt das Neutestamentliche, ist an dieser Stelle zumindest noch nicht im Blick. Es ist die ganzheitliche Gemeinde, eben das Volk Gottes. Ein weiterer interessanter Sachverhalt, der noch hier zu erwähnen wäre, ist, dass nur von der Geburt die Rede ist, dieses Kindes, wenn wir ihn mit Jesus identifizieren, also von der Geburt Jesu und seiner Himmelfahrt. Lebensweg, Kreuz, Tod und Auferstehung sind an dieser Stelle zumindest nicht das Thema. Die Geburt des Kindes als etwas ganz Besonderes, das wird auch das Thema von heute Nachmittag sein, deshalb verweise ich darauf, weil ihr dann auch merken werdet, in welchem historischen Gesamtzusammenhang so eine Aussage wahrzunehmen ist, welche Bedeutung die Geburt eines Erlösers in der damaligen Zeit, vor allem in der Antike, beigemessen worden ist. Wesentlich ist auf jeden Fall, dass diese Frau zunächst also von diesem Drachen verfolgt wird, und dann kommt dieser Switch, dieser Perspektivenwechsel hin in den himmlischen Bereich hinein. Nun kommt es zu einem Showdown im himmlischen Kontext, der Drache gegen Michael. Immer wenn ich über diesen Vers so rede oder nachdenke, muss ich auch daran zurückdenken, wie welche langen Dispute ich mit meinem Vater darüber geführt habe, wann nun eigentlich dieser Kampf gewesen ist. War der vor der Schöpfung oder am Anfang irgendwann der Schöpfung oder eher später? mein Vater, bis heute. War felsenfest der Meinung, also dies ist der Kampf, der beschrieben wird, ganz am Anfang der Schöpfung. Ich habe meistens versucht, meinen Vater davon zu überzeugen, dass vom Zusammenhang her dann aber zum Ausdruck gebracht wird, dass unmittelbar nach diesem Kampf, der dort in Vers 7 bis Vers 9 beschrieben wird, dann ein Siegeslied erklingt. In Vers 10 heißt es, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen, denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel und die in ihr wohnen. Wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. In diesem Textverlauf, in diesem Zusammenhang, wird der Fall Satans, wie er hier beschrieben wird, dass er aus dem Himmel geworfen wird, im engen Zusammenhang gebracht mit dem Blut des Lammes und mit dieser Siegesmacht, die durch das Blut des Lammes vermittelt wird. Und wenn wir die neutestamentlichen Texte hinzunehmen, zum Beispiel aus Lukas 10, 18 oder Johannes 12, wo ebenfalls von dem Fall Satans die Rede ist, so ist immer der Zusammenhang das Geschehen, die durch Jesus gekommen ist, nämlich sein Kreuz und seine Auferstehung. So zentral ist dieses Kreuzesereignis und das vergossene Blut Jesu, dass dies dazu führt, dass Satan aus dem Himmel geworfen wird. Wie sich das im Einzelnen vorzustellen ist, vermag ich auch nicht zu sagen, aber das scheint der Fokus, die Sinnspitze dieser Aussage zu sein, dass der Kampf beendet wird und Satan besiegt wird durch die Macht Gottes und durch die Macht seines Christuses. Faszinierend ist, dass hier zum Ausdruck gebracht wird, dass in dem Augenblick, als Satan vom Himmel geworfen wird, nun tatsächlich das Reich Gottes begonnen hat. Das ist eine Aussage, die übrigens auch im Neuen Testament immer wieder vorkommt, wenn Jesu verkündigt, das Reich Gottes ist nun gegenwärtig. Und neben diesem zentralen Gedanken der Theologie und der Christologie, wie wir sagen würden, also dem, wo es um Gott und Christus geht, die nun die Herrschaft an sich genommen haben, indem sie Satan besiegt haben, kommt eine zweite Aussage dort, wo es dann heißt, dass auch die Gläubigen nun durch zwei Aspekte überwunden haben. Das eine ist Blut Jesu Christi und das zweite, was leider oft etwas untergeht, ist ihr Zeugnis. Das Wort ihres Zeugnisses. Ich verweise besonders darauf hin, weil genau dieses Wort Zeugnis noch einmal vorkommt, dort in Vers 17, ganz am Ende dieses Kapitels, wo noch einmal von dem Zeugnis Jesu die Rede ist, im Zusammenhang mit den Geboten Gottes. Ich werde gleich noch am Ende noch mal kurz darauf zurückkommen. Nur schon mal vorweggenommen, der Hinweis also, dass die Gläubigen überwunden haben durch zwei Aspekte, durch dieses Blut und durch das Zeugnis. Allerdings sollte dieses Zeugnis in der Formulierung, wie sie hier steht, so verstanden werden, dass das ein Zeugnis ist, das sie selber erhalten, nicht das sie geben. So wie sie vom Blut Jesu als Geschenk es erhalten, so bekommen sie auch das Zeugnis als Gabe. Beides sind als Gaben gedacht. Und beides als Gaben, durch diese Gaben können sie überwinden. Himmel darf seit dem Fall Satans sich freuen. Aber die Erde ist nun in Mitleidenschaft gezogen, eben weil der Satan auf die Erde geworfen wird. Und es wird hier ausdrücklich formuliert, weil er nur noch eine kurze Zeit hat. Er ist wütend nun, weil er besiegt worden ist und auf der Erde nun nur noch eine kurze Zeit des Wirkens hat. Und in Vers 13 geht es dann weiter. Als der Drache nun sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er nun diese Frau, die dann in die Wüste flieht. Und die Beschreibung, die jetzt hier folgt, ohne jetzt in die näheren Einzelheiten zu gehen, erinnert sehr stark an diese Exodus-Erfahrung aus dem Alten Testament. Die Frau, die in die Wüste geht, so wie Israel in der Wüste war und dann ernährt wird von Gott. Und selbst der Gedanke des Flügels, der Gabe der Flügel, ist ein Gedanke aus dem Alten Testament. Der entscheidende Punkt ist hier, in diesem Textverlauf nun, dass erst durch den zweiten Teil und vor allem durch diesen Mittelteil nun verständlich wird, warum die Frau verfolgt wird. Das, was am Anfang noch vollkommen offen war. Die Frau wird deshalb verfolgt, weil tatsächlich Satan aus dem Himmel geworfen worden ist und er sich dessen bewusst ist, dass er nur noch eine kurze Zeit hat. Weil er besiegt ist, deshalb wird die Frau verfolgt. Weil er eine kurze Zeit hat, deshalb nun versucht er alles noch dran zu setzen, um noch den letzten Gegner sozusagen aus dem Weg zu schaffen. Aber genau das funktioniert nicht, weil er ein Besiegter ist. Das Faszinierende an dieser ganzen Konstellation, dieser Beschreibung ist, dass hier nun rückblickend erklärt wird, warum die Gemeinde in der Krise steckt. Sie ist deshalb in der Krise, weil sie eigentlich schon auf der Seite der Sieger ist. Und der Besiegte in der letzten Verzweiflung gegen diejenigen ankämpft, die aber auf der Seite der Sieger stehen. Das ist der Hintergrund der Krise. Und der Autor versucht ihnen das zum Ausdruck zu bringen, ihnen zu erklären, warum sie leiden müssen, warum sie in Nöten stecken, weil sie gerade auf der richtigen Seite stecken. Hier wird sozusagen eine himmlische Perspektive aufgetan, ein neuer Deutungshorizont zum Ausdruck gebracht, in dem die eigene Situation hineingestellt wird. Nicht mehr nur eine irdische Perspektive wird zum Ausdruck gebracht, sondern eben die himmlische Perspektive. Und dieses Bild, was ihr bekommen habt, was Sinn macht, macht aber nur dann Sinn, wenn man es versteht, wenn man den Hintergrund dieses Bildes verstanden hat. So ist es genau mit diesem Text auch. Der Gemeinde wird ein besonderes Verständnis zum Ausdruck gebracht, ihr wird ein Verständnis offeriert, was nur durch das Lesen der Offenbarung überhaupt möglich wird. Und dann wird ihnen klar, dass Gott auf ihrer Seite steht, dass Satan besiegt ist, auch wenn sie in die Wüste fliehen müssen, auch wenn sie Not leiden müssen. Ich hatte so eine ganz persönliche Exodus-Erfahrung gehabt, die mit dem durchaus Ähnlichkeiten hat, was hier beschrieben worden ist. Ich habe da draußen gesehen im Foyer, dass dort einige Porträts und einige Biografien präsentiert werden von Geschwistern offensichtlich, die also aus dem Ausland dann hierher gekommen sind und dann eben ihren Weg hier auch, einen erfolgreichen Weg offensichtlich auch hier gemacht haben. Da habe ich mich etwas wiederfinden können. Ich komme also auch aus dem östlichen Bereich, ich komme aus Siebenbürgen, wie mein Name ja vielleicht auch schon verrät. Bin dort aufgewachsen und mit 7 Jahren dann hat meine Mutter sich dann entschieden, aufgrund von persönlichen und auch ziemlich schwierigen Umständen, dann nach Deutschland, ja, mehr oder weniger zu fliehen. Das hat sie sehr geheim getan. Sie hat gesagt, sie geht also nur auf Besuch nach Deutschland zu Verwandten. Und da ich nun mal der Jüngste war, hat sie mich halt mitgenommen. Ich hatte keine Ahnung gehabt. Ich war so ein richtiger typischer Nullchecker, ein Spätzünder, der ja später überhaupt im klar wird, was da eigentlich passiert ist. Und ich weiß jetzt noch, als ich dann im Unterricht war, einmal in der Klasse, habe ich gerade begonnen, ich glaube den ersten Schuljahr, und ich dann erzählt habe, dass also ich jetzt nach Deutschland gehe, da wurde ich also gewarnt, pass bloß auf, denn dort fahren auch Frauen Autos. Nun, das war wirklich neu für mich, denn also in der Gegend, wo wir da aufgewachsen sind, dort fahren bestenfalls Traktoren und die sind also immer von Männern besetzt gewesen. Also ist undenkbar eigentlich, dass da so meine Frau. Wir kommen also nach Deutschland und es war wirklich wie ein Exodus für mich damals. Meine Mutter und ich in einem Zug eine ganze Nacht durchgefahren. Ich hatte überhaupt keine Vorstellung gehabt, was mich da erwartet. Ich dachte, bald komme ich ja wieder zurück zu meinem Bruder, meinem älteren Bruder und zu meinem Vater. Aber dem war nicht so. 2 Jahre waren wir dann getrennt, bis dann später dann mein Bruder nachgekommen ist. Und diese 2 Jahre waren für mich die Jahre der Wüstenwanderschaft. Denn dort habe ich erst gemerkt, was es heißt, ohne Bruder auszukommen. Der, der immer auf einen aufgepasst hat, gerade in unserer Gegend war es recht schwierig manchmal und mit den bösen Nachbarn, Jungs. Und wenn die aber was immer was hatten, dann, ich konnte immer auf meinen Bruder, ja, also ich habe einen großen Bruder und den sage ich das dann und so, ja, und dann kommt er. Und so hatte ich immer Frieden gehabt, aber nicht mehr, als ich dort alleine war. Und mein persönlicher Drache, meine Drachenerfahrung, die ich hatte, das war Toni. Es war in der Schule, wo ich ja gerade versucht habe, mich zu integrieren, wobei in der Zeit sah das eher so aus, dass ich mich fast eher in den polnischen Freundeskreis integriert habe. Da waren mehr Polen als Deutsche und da habe ich erst fast angefangen, mehr Polnisch zu reden als Deutsch. Aber da gab es einen Jungen und der hat mir wirklich das Leben zur Hölle gemacht und ich hatte keinen Bruder gehabt, dem ich sagen konnte, hör mal, da ist ja einer, der ärgert mich. Und es war so schlimm, die Zeit in der Schule, ständig herausgefordert zu werden, dass ich also hier mich messen soll mit ihm, dass ich eigentlich regelmäßig in den Pausen mich immer versteckt habe. Vor der Schule gab es so einen Busch, einen größeren Busch. Und das war mein Geheimort. Und immer habe ich mich in diesem Busch versteckt. Jede Pause. Damit ich nicht dazu komme, immer ständig diese Kämpfe mit diesem Toni auszufechten, denn er hat sich immer mit mir messen wollen. Ich war wohl offensichtlich der Einzige in dieser Klasse, der noch irgendwie wohl den Mund aufgetan hat oder sich das halt nicht immer bieten hat lassen von diesem Toni. Und so war ich auch immer die Zielscheibe. Und ich wusste, in den Pausenhöfen, da werde ich auf jeden Fall aufgesucht von ihm und in seiner Gang sozusagen. Es war eine ziemlich harte Zeit für mich. Am Ende, irgendwann, habe ich dann mitbekommen, warum der auch vor allem so sich mit mir immer angelegt haben wollte. Ich war, wie ich schon gesagt habe, mein Hobby ist ein bisschen Fußball. Zumindest vorher konnte ich ein bisschen mehr Zeit dafür aufbringen. Mein großer Traum war immer mal Fußballprofi zu werden und vor 70.000 Zuschauern ein Tor zu schießen. Das wäre so mein absolutes Highlight gewesen. Deshalb konnte ich auch damals schon recht gut Fußball spielen und ich habe später erfahren, dass dieser Toni extrem eifersüchtig drauf war, dass ich eben im Sport, vor allem im Fußball, so erfolgreich war. Und es hat ihn immer so gejuckt, dass er immer dann auf der anderen Seite die Herausforderung mit mir gesucht hat, um irgendwie das zu kompensieren, würde man das heute wohl wahrscheinlich bezeichnen. Leider habe ich es ziemlich spät erfahren. Es hat mir aber so, es war nur so eine innere Genugtuung. Obwohl ich im Busch immer gesessen habe, zu wissen, eigentlich bin ich besser als er. Und später, als mein Bruder gekommen ist, und ich man erzählen konnte, da gibt es einen niemand, dann gab es auch wirklich Ruhe. Mein Bruder hat es auf seine Art und Weise geregelt, das Problem. Zu wissen, dass man auf der Seite Gottes, auf der Seite der Sieger steht, das ist das, was der Gemeinde die Kraft gibt, auch in schwierigen Zeiten und Nöten durchzuhalten. Ja, gerade die eigene Situation vor diesem Hintergrund zu deuten und zu erkennen, dass gerade weil man auf der Seite Gottes steht, eben mit Herausforderungen und Krisen zu kämpfen hat. Und so wird am Ende nochmal beschrieben, was die eigentlichen Kennzeichen dieser Gemeinde sind, dieser Gemeinde der Übrigen. Ich möchte darauf hinweisen, dass eigentlich der Begriff Übrige hier etwas unglücklich ist. Und ich weiß, dass wahrscheinlich jetzt einige etwas zucken werden. Der griechische Begriff, der hier in Vers 17 verwendet wird, ist schlicht Leupos. Leupos ist eigentlich ein durchgängiger Begriff hier, vor allem im Neuen Testament, der fast zu 90% immer mit einfach den anderen zu übersetzen ist. Einfach die anderen. Der Gedanke der übrigen oder die übrigen Theologie spiegelt sich hier in diesem Text eigentlich gar nicht wider. Die Frau hatte einen Nachkommen gehabt zunächst, das war dieses Kind, der Messias, der aber dann sofort entrückt wurde. Und dann hat dieses Kind einfach andere Nachkommen. Das sind halt einfach die anderen, die durch diese Kennzeichen, die hier beschrieben wird, weiter charakterisiert werden. Hier gibt es eine ganz enge Verbindung einfach zwischen diesem himmlischen, ja, Gemeinde oder eben Jerusalem und der Konkretisierung der einzelnen Gemeindeglieder auf der Erde. Dieses Verhältnis zwischen Himmel und Erde, das kennen wir auch von Paulus, zum Beispiel in Galater 4 oder auch in Lukas 19, wird genau dies zum Ausdruck gebracht. Wir haben eine himmlische Mutter, eben das Jerusalem. Und wir als Gläubige gehören zu dieser Mutter hinzu, als gleichsam gezeugt von der himmlischen Mutter, vom Idealbild der Gemeinde. Und so sind es einfach die anderen, wogegen nun auch dieser Drache kämpft. Und sie werden charakterisiert eben durch das, dass sie die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Auch hier nochmal ein weiterer, vielleicht so ein Schocker. Diese Doppelformulierung sollte als Einheit aufgefasst werden. Zeugnis Jesu ist uns bekannt. Schon ganz am Anfang der Offenbarung in Kapitel 1, Vers 2 wird im Grunde definiert, was Zeugnis Jesu bedeutet. Und zwar ebenfalls in einer Doppelformulierung, Wort Gottes und Zeugnis Jesu. Und das zieht sich durch die Offenbarung, wo immer diese Doppelformulierung vorkommt, Wort Gottes und Zeugnis Jesu oder eben Gebote Gottes und Zeugnis Jesu. Es sind im Grunde Synonyme und meinen dasselbe und meinen nichts anderes als den Inhalt der Offenbarung selber. Wenn ihr das genau nachschaut, in Offenbarung 1, Vers 2, werdet ihr sehen, dass dort die Definition des Zeugnisses Jesu gegeben ist. Und das meint die prophetische Gabe, die sich manifestiert in diesem Wort. Sodass also all diejenigen, die zu den Nachkommen der Frau gehören, all diejenigen als die charakterisiert werden, die eben festhalten an diesem prophetischen Wort, was sich hier offenbart in der Offenbarung. Und warum ist es so wichtig, dass sie daran festhalten? Weil die Offenbarung das Buch ist, was genau diese Perspektive eröffnet in die himmlischen Bereiche hinein. Und weil durch die Offenbarung wir erkennen, dass wir auf der Seite Gottes stehen. Und all diejenigen, die festhalten an diesem Bewusstsein und an diesem prophetisch offenbarten Wort, diejenigen können auch den Anfechtungen Satans bestehen. Deshalb zählen die Gläubigen zu den Überwindern, eben weil sie durch die Gabe des Blutes Jesu überwunden haben und durch ihr Wort des Zeugnisses, was ebenfalls eine Gabe ist, eben von Gott gegeben durch Jesus an die Gläubigen und zwar manifestiert in dem Wort hier. Das ist der Charakter der Gemeinde. Und daran können sie festhalten. Deshalb ist es so entscheidend zu verstehen, worum es eigentlich in der Offenbarung geht. Was sie eigentlich enthüllen möchten, denn das ist ja das Wort Apokalypse. Und wenn die Gemeinde das verstanden hat, dann versteht sie auch, warum sie gerade in der Situation steckt, in der sie nun gerade steht. Und warum sie aber auch diese Krise bewältigen kann, weil sie die Ursachen kennt. Deshalb kann ich jeden nur einladen, heute Nachmittag noch dabei zu sein, um besser zu verstehen, was der Hauptgedanke der Offenbarung ist. Und mein Gebet und mein Wunsch an diesem heutigen Tag ist, dass wir mehr verstehen, wie Gott die Welt sieht und wie er uns sagt, dass wir auf seiner Seite stehen, dass wir auf der Seite der Sieger stehen und dass er ständig mit uns ist. Das möchte Gott uns offenbaren durch diese Offenbarung. Und daher ist es mein Gebet, dass wir immer mehr verstehen können, wie Gott uns immer schon auch geleitet hat und uns auch weiterhin leiten wird, wenn wir festhalten an diesem offenbarten Wort.